Hey Leute, ich bin Pfiffi. Ich habe ein Album gemacht, das heißt Gap, und darüber habe ich mich mit Nadine unterhalten vom krachfink.de Podcast. Und es war ein absoluter Hammer. Ich wünsche euch eine Menge Spaß dabei und liebe Grüße.
Wenn Gap dein erstes Album ist, dann ist dieses Interview ja noch interessanter. Wie fühlt sich das an, zu wissen, dass man jetzt ein Album in der Tasche hat?
Crazy, weil das Album ist ja schon, ich mache das ja schon voll lange. Das war ja auch letztes Jahr eigentlich schon fertig, so gut wie. Jetzt ist es eher so ein bisschen dieses Gefühl, ey, boah, ich kann das endlich loslassen. Ich habe immer so viele Leute damit zugetextet, dass ich das gemacht habe und jetzt kann ich das auch mal zeigen. Deswegen ist das schon so ein bisschen so, ja, so ein bisschen Entlastung.
Geht's nur ums Zeigen oder geht's vielleicht auch darum, da du ja sehr, also ich würde sagen, es ist ein sehr intimes Album. Ich glaube, es hat sehr viel mit dir zu tun. Und jetzt wirst du ja auch Reaktionen darauf bekommen. Ist das auch was, worauf du dich freust oder vielleicht eher nicht?
Also freuen vielleicht zu, ist zu plakativ. Also ich würde eher sagen, ich bin einfach voll gespannt, so, weil ich das überhaupt nicht einschätzen kann, wie Leute auf Inhalte reagieren, die ich vielleicht vorher mit denen gar nicht geteilt habe, ne? Auch so, was so Eltern oder so angeht. Ein paar Sachen, die ich da sage, so mit denen habe ich da auch noch nicht drüber geredet. Und dann frage ich mich natürlich, ob die das überhaupt raushören und auch interpretieren können und sowas. Und ob die dann so das Gefühl haben, oh, wir haben jetzt Bedarf, mal mit Philipp zu reden oder sowas. es ist alles so, ich finde es halt voll spannend, so, keine Ahnung. Ich glaube, bis jetzt ist noch nicht so viel passiert, so dass man das Gefühl hatte, man wird echt viel irgendwie gefragt von Leuten oder sowas, aber vielleicht kommt da ja noch was im besten Fall.
Kindheit ist ein gutes Stichwort, beziehungsweise ist Eltern gesagt. Eltern führt natürlich zu Kindheit. Wann hast du denn angefangen, überhaupt irgendwas zu machen, was man als Musik bezeichnen kann?
Also ich habe ganz früher mal Saxophon gespielt, mit, ich glaube, in der zweiten Klasse angefangen oder so. Das habe ich so 4 Jahre lang gemacht. Das fand ich aber total schrecklich. So. Ich hatte da überhaupt keinen Spaß dran. Also das war aber so, da würde ich sagen, so, da habe ich das erste Mal irgendwie selber Musik gemacht. Aber jetzt so mit diesem ganzen Rap-Kram und Produzieren und sowas habe ich mit 15 angefangen. Also so richtig.
Gerade nochmal kurz zurück zu dem Saxophon, weil sehr, sehr viele spielen Saxophon und sagen, sie haben dann keinen Bock mehr drauf. Worauf hattest du keinen Bock? War das dir zu unhandlich oder zu uncool oder war nicht die Ausdrucksmöglichkeit, die du gesucht hast?
Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich glaube, es hat viel mit meinem Musiklehrer zu tun gehabt, weil man muss sich halt vorstellen, beim Saxophon am Anfang, das ist ja super lang, man wird ja super langweilig rangeführt, wenn man Pech hat. Und bei mir war das eben so. Mhm. Ich habe am Anfang so Klassik Sachen auf Saxophon spielen müssen. Und ich war halt irgendwie so, keine Ahnung, 9 oder sowas und habe gerade angefangen, mich für so Popmusik zu interessieren. Ich glaube, zu der Zeit habe ich auch super viel so Crazy Town und sowas gehört. Und das hatte ja gar nichts mit Saxophon zu tun und auch besonders nicht mit dann so klassischen Liedern. So. Mhm. Also ich fand es super langweilig. Das einzige Highlight, das weiß ich noch, wir haben irgendwann mal Blues Brothers gemacht. Mhm. Da habe ich so gemerkt, ey, ah, okay, krass, das ist das Instrument, was bei diesen Songs immer stattfindet. So. Mhm. Da habe ich dann schon so eine Connection dazu bekommen. Aber ich glaube einfach dieses trockene Wiederholen und langweilige Lieder zocken und so und selber auch nicht richtig gezeigt bekommen, wie man vielleicht selber damit Musik machen kann. So. Hm. Das hat mich schon relativ früh einfach ein bisschen abgeturnt. Das war für mich dann wie so eine Hausaufgabe und so eine Lehrstunde, die man einmal in die Woche hat. Und ja, das heißt, irgendwie, das hat mich dann einfach nicht so abgeholt, leider.
Und wie kam es dann, dass du von Crazy Town, es sind Butterfly, ne? Ist jetzt dieser, dieser super, genau. Wie bist du dann von Crazy Town dazu gekommen, Hip-Hop machen zu wollen?
Das kann ich dir nicht genau sagen. Also es ist echt schon so lange her. Ich weiß nur, ich habe mir letztens das Crazy Town Album nochmal angehört. Das Crazy Town Album ist der Shit, das ist super krass. Also dieses Lolli, wie heißt das? Lollipop irgendwas. Irgendwas mit Lollipop. Aber es ist wirklich echt gut. Da gibt's nämlich auch tatsächlich einen Track mit KRS-One drauf. Das war mir früher natürlich nicht so bewusst. Mhm. Der ist B-Boys und das ist ein heftiger Rap-Banger auch. Wahrscheinlich der beste KRS-One-Part, den es je gab. So. Und deswegen denke ich, eigentlich ist die Connection ja da, weil ich meine, dieser Shifty, der Frontmann war, der hat ja auch gerappt. Zu der Zeit war ja eh so viel so New Metal mit Limp Bizkit und so und die haben ja alle gerappt. Und vielleicht war das dann, war die Brücke dann gar nicht so weit weg. Ich habe das ja damals noch nicht so einkategorisiert in verschiedene Genres. Für mich war das einfach irgendwie coole, hippe Musik. Und die Jungs, die ich aus dem Zeltlager cool fand, die haben das halt auch alle gehört. Mhm. Deswegen denke ich mal so, war das für mich so ein Pool einfach an Mucke. Und dann kam halt irgendwie Tupac dazu und dann war das einfach so. Weiß
ich auch nicht. Sagt mir auch noch was. Und was waren dann die ersten Themen, über die du gerappt hast? Oder ging es erstmal eher um den Beat?
Die ersten Themen waren echt peinlich. So. Das waren so, ich glaube, einer meiner ersten Songs, die ich damals noch so auf meinem MP3-Player recorded habe, der hieß Player Time. Da ging es darum, dass ich halt ein heftiger Player bin, so mit 15. Ich war halt so voll das Kind noch. Ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, wahrscheinlich habe ich irgendwie ganz frisch das erste Mal so richtig geknutscht und sowas. Aber auf Track-Modus war ich direkt der Player und ich glaube, mein Künstlername damals war irgendwie auch so Fnatic oder sowas. Mhm. Also so sehr, ne, so wie man halt irgendwie anfängt. So, man hört dann irgendwie 50 Cent und will dann irgendwie so sein wie diese Ami-Rapper. Und ich glaube, so das war so ganz am Anfang einfach das, was man kannte und hat man irgendwie sowas auch gemacht.
Und das, was du jetzt mittlerweile machst, ist ja
das Gleiche.
Das Gleiche, aber doch auch irgendwie anders. Ja. Also du behandelst ja jetzt andere Themen und wie du jetzt sagst, genau eben nicht das, was diese Ami-Rapper machen oder damals gemacht haben, eben einen auf dicke Hose machen und wie cool man ist, sondern du legst da schon ziemlich viel offen. Was mich auch nochmal interessiert, du hast sehr, sehr viele, ich weiß gar nicht, sagt man Künstlername, Pseudonyme, MC-Namen, wie auch immer man es nennt. Bedeutet das jetzt, dass du dir immer den passenden Namen zu deiner aktuellen Phase aussuchst oder bedeutet das, dass dir die Namen einfach gar nicht so wichtig sind?
Boah, voll schwierige Frage. Also ich habe diese Namen ja gar nicht so präsent. Also es ist selten, dass ich so meinen eigenen Namen irgendwie Shoutout-mäßig irgendwo rein, also mit aufnehme oder so. Ich glaube, das war einfach eine Zeit lang irgendwie so ein Gag. Es gab so viele Leute, die einfach aus diesem Pfiffi-Synonym so witzige Synonyme gebastelt haben, wie eben Le Pfiff oder Pfifflinger und so Sachen. Und dann gab es immer irgendwie so, also verschiedene Leute haben mich halt verschieden genannt. Mhm. Und dann für mich war das dann irgendwie so, ja, ich finde das irgendwie witzig, ich finde die Namen auch alle irgendwie cool. Wäre ja schade, wenn man die jetzt ja irgendwie ausklammern würde. Und deswegen habe ich das irgendwie, fand ich dann auch die Idee lustig zu sagen, ja, ich habe mehr Namen als Releases, weil mir ja immer nachgesagt wird, dass ich eben so einen schlechten, also so wenig rausbringe, so wenig Output habe. Und dann dachte ich so, ja, aber immerhin habe ich viele AKAs. Ist auch gut.
Was verstehst du denn unter, also kann man Pfiffi als Kunstfigur bezeichnen?
Glaube ich nicht. Also für eine Kunstfigur, da denkt man immer an so eine erfundene Marvel-mäßige Charakterfigur. So, ich finde, Pfiffi ist einfach ein Teil von mir. Das ist wie so ein, also das ist auch die Überleitung vielleicht zum Album ganz gut, weil es ist halt dieser Typ, der in der Gap wohnt, weißt du, der so in mir drin arbeitet, den ich manchmal vielleicht im Alltag eher stumm halte, weil er vielleicht zu frech ist und so. Und ne, aber das ist so ein Teil von mir, über den ich ja in meiner Musik dann einfach arbeite, weil er so ein bisschen die Sachen kanalisiert, die ich vielleicht im Alltag dann nicht so kommuniziert bekomme.
Mhm. Du hast jetzt den Albumtitel Gap angesprochen und ich habe es so verstanden, dass Gap quasi ein Bereich ist, in den Emotionen, Gedanken von dir reinfließen, vielleicht auch unbewusst, ohne dass du es merkst und die du gar nicht irgendwie so äußern würdest, an die du dann aber über die Musik rankommst. Ist es richtig erstmal?
Ey, voll. Ja, das ist eine schöne Interpretation. Ja.
Ah, gut, okay. Glaubst du, jeder hat so eine Gap?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also ich kann ja, ne, ich beziehe das dann immer so aus mir heraus auf andere, aber ich würde schon behaupten, ich glaube, das ist sowas, was wir uns durch unser gesellschaftliches Zusammenleben irgendwie angeeignet haben. Ne? Wir brauchen einfach diesen Stauraum im Kopf, wo wir Sachen hinschieben, die im Alltag einfach keinen Platz finden können. Also ob es irgendwie Emotionen sind oder auch vielleicht problematische Themen, die wir mit uns selber noch nicht geklärt haben, die aber vielleicht manchmal nicht den Space haben, in der Auseinandersetzung irgendwie aufgearbeitet zu werden. Dafür braucht man einfach einen Raum. Und ich glaube, man macht das sehr unbewusst, dass man eben sehr, sehr viel davon irgendwo hinschiebt. Und dieser Raum, in dem diese ganzen unterdrückten Gefühle vielleicht dann auch stattfinden oder diese ungelösten Probleme, die dann irgendwann eine Eigendynamik entwickeln und so, die wohnen halt in dieser Gap. Und ich glaube, deswegen, da geht es so ein bisschen im Album eben auch darum, dass man sich ab und an auch in diesen Raum zurückziehen muss, um da mal auszumisten und vielleicht mal zu gucken, dass das nicht Überhand gewinnt, der Druck, der da entsteht, weil zu viel irgendwann da drin abgeladen wird. Ne?
Ich habe es aber auch so verstanden, dass diese Gap jetzt mal grundsätzlich gar nichts Negatives ist, sondern du hast so eine entspannte Haltung zu diesem Raum, wie du es nennst, oder Gap,
Ja.
zu diesem Bereich, so nach dem Motto, wenn man mal Zeit hat, kann man da hin, und manchmal ist es auch gut, Dinge da einfach so zwischenzulagern, und manche bleiben vielleicht auch für immer drin, weil wenn man sie dann nochmal rausholt, sind sie vielleicht dann doch irrelevant, ne?
Ey, total, genau. Also das ist so, es ist auch nicht negativ gemeint, dass man sagt, man schiebt da irgendwie unangenehme Gedanken rein oder so. Es ist eigentlich eher ein bisschen so ein Raum, in dem, ne, wenn man sich irgendwie selbst reflektiert oder versucht mal irgendwie wieder so ein bisschen herauszufinden, wer bin ich eigentlich? So diese Momente hat man ja immer wieder im Leben. Dann ist das meistens genau dieser Moment, wo man sich dann versucht, auch ein bisschen neutral mit den Sachen auseinanderzusetzen, die einen beschäftigen, ohne sich selber direkt immer auch zu bewerten dafür. Ne? Auch wenn es, jetzt mal vorsichtig gesagt, vielleicht mal irgendwelche rassistischen Momente in einem aufgetaucht sind oder sexistischen Momente, so, ne? Dass man auch da versucht, irgendwie zu sagen, hey, ich muss mich mit diesen Sachen auseinandersetzen. Nur weil ich jetzt gerade das nicht ausgesprochen habe, heißt es nicht, dass dieser Gedanke vielleicht nicht existiert. Und bevor der irgendwie eine Eigendynamik kriegt, kann ich mich auch mal zurückziehen und versuchen, dieses Gefühl und diesen Gedanken irgendwie auseinanderzunehmen und zu gucken, wo das herkommt. So, weil ich glaube, dann kann man es auch schaffen, seine eigenen Tendenzen in den Griff zu bekommen und die aufzuarbeiten. So. Aber es funktioniert halt nicht, wenn man es immer nur wegschiebt und immer nur so tut, als wenn da nicht irgendwas in einem arbeitet. So, ne?
Ich finde es total interessant, was du jetzt gerade gesagt hast. Würde ich mal hier gern so einen gedanklichen Marker setzen und später bei dem Song Pennywise wieder zurückkommen, weil da hast du nämlich genau das gemacht, was du jetzt eben so angerissen hast. Mir geht es nochmal so ein bisschen um diesen Weg von dem 15-, 16-Jährigen, der so Fanatic hieß, und so zu dem Pfiffi, der du heute bist. Die Station, in denen du gewohnt hast, Emsland, Münster, Berlin, das ist eigentlich, also eigentlich würde man sagen, du hast dich hochgearbeitet, so von der Größe her, der Städte oder der Orte. Das sind sehr unterschiedliche Umgebungen. Könntest du sagen, was du aus den einzelnen Stationen kreativ mitgenommen hast? Also was da jeweils passiert ist?
Ich kann es auf jeden Fall versuchen. Also Emsland ist, also diese Emsland-Zeit ist natürlich für mich die prägendste gewesen, weil ich, das sind natürlich meine ganzen Teenager-Jahre, aber da fällt natürlich auch mein junges kindliches Aufwachsen mit rein. Ne? Also ich würde das mal, dieses Kindliche, vielleicht ein bisschen ausklammern. So, also abgesehen von der Tatsache, dass ich halt sehr behütet da aufgewachsen bin und irgendwie wenig Probleme hatte, ist alles sehr idyllisch. Ich glaube aber, dass so diese Kleinstadt, in der ich da gewohnt habe, schon dafür gesorgt hat, dass das ein bisschen geclasht hat mit meinem Kultur-, Musik- und Kunstinteresse. So, weil das schon so eine Stadt war, in der man mit diesen Interessen nicht großartig stattfinden konnte. So, ne? Ist halt so dieses klassische Bild, hey, Fußballer sind die coolen Jungs und alles, was so da drumherum stattfindet mit Kunst und Kultur, ist irgendwie ganz nett, um mal damit irgendwie ein bisschen Werbung zu machen für die Stadt oder so, aber tendenziell interessiert sich da niemand für. Und ich glaube, dadurch, dass man sich dadurch so ein bisschen, ja, so jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, ausgegrenzt gefühlt hat, hat man so eine Eigendynamik entwickelt, zu sagen, ja, okay, wenn es hier keine Plattform für mich gibt und keinen Space gibt, dann bauen wir uns das halt, dann machen wir halt eine eigene Hip-Hop-Jam. Wenn es hier keinen Hip-Hop gibt, dann machen wir den halt hier einfach. Und ich glaube, dadurch hatte man auch ein bisschen, hatte man auch eine gewisse Leichtigkeit, weil man eben diesen Konkurrenzdruck dann vielleicht auch nicht hatte, weil es schon eine Szene gab, wo man sich so reinarbeiten musste, sondern es war wirklich in meiner, also in Lingen, in dieser Kleinstadt, es gab das nicht und deswegen konnten wir das für uns neu erfinden. Und es gab vielleicht mal so ein paar, zwei, drei andere Crews und so, aber die haben alle ihr eigenes Ding gemacht, aber es gab keine richtige Szene. Und ich glaube, das hat uns eben ermöglicht, dass wir so ein bisschen unbefangen da einfach loslegen konnten. Und das habe ich da so ein bisschen mitgenommen, dieses einfach, dass man das auch alleine basteln kann, auch wenn dir irgendwie keiner ein Mikrofon und ein Aufnahmestudio zur Verfügung stellt oder dir immer die Auftritte irgendwie organisiert, dann trittst du halt auf dem Parkplatz auf oder so. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Ling-Vibe. Was da auch vielleicht noch ein bisschen reinspielt, ist so eine gewisse Anti-Haltung, die ich irgendwann entwickelt habe, weil mir einfach dieses Stadtbild so auf die Nerven gegangen ist und ich so Bock auf Rebellieren und Scheiße bauen hatte. So. Also da ist auch so ein bisschen so ein asozialer Mindstate mit reingerutscht, einfach Bock auf kaputt machen und Scheiße bauen und so. Hm. Münster war dann anders, weil das ist ja so meine Studienstadt gewesen. Da habe ich dann auf einmal das genaue Gegenteil erlebt. Da gab es dann so eine total krass etablierte Hip-Hop-Szene. Es gab voll viele Spots, da ist auch das Skaters Palace, wo ständig namhafte Leute aus dem Classic-Hip-Hop-Bereich auch auftreten, wie, weiß ich nicht, Smith & Wesson oder so, also diese ganzen 90s Golden Era Crews und so. Und das hat mich hip-hop-technisch nochmal neu sozialisiert und auch so ein bisschen von diesem, da konnte ich so ein bisschen nachholen, was ich mir immer gewünscht hatte, diese Jam-Kultur, dieses, so diese Hip-Hop-Szene, mit der man irgendwie connected und dann freestylt man auf irgendwelchen Partys rum. Also wirklich dieses Klischeebild von dem, was man, woran man denkt, wenn man so an Classic-Hip-Hop denkt. Und das konnte ich da einfach richtig krass nachholen und dann auch irgendwann merken, dass mir das total auf die Nerven geht. Also das war auch ganz gut, dass ich das irgendwie so abhaken konnte für mich und gemerkt habe, ey, das ist auch nicht so wirklich meine Welt. Also
ja, dass es keine bleibende Leidenschaft war, der du hinterhergehechelt hast und wo du immer dachtest, ah, wie würde ich wohl klingen, wenn ich das gemacht hätte oder miterlebt hätte, ja.
Genau, und immer so dieses Gefühl so, boah, hätten wir das damals auch gehabt, so diese etablierte Oldschool-Hip-Hop-Szene, dann hätte ich wahrscheinlich viel mehr machen können, aber ist halt auch nicht so. Also es ist auch irgendwo, also ne, kein Disrespekt an die Münsterleute, ich liebe die alle immer noch und feiere das, was die da machen, aber ich hatte schon immer das Gefühl, dass das sehr, dass es zum gewissen Grad sehr engstirnig ist und wenn man sich hip-hop-technisch oder musikalisch weiterentwickeln möchte, so, dann wird einem da schnell auch irgendwie so dieser, boah, das ganz schön Wack-Stempel drauf gedrückt, so. Mhm. Und weil ich halt auch immer schon viel Alternative und Indie und so auch gehört habe und mich da auch ein bisschen zu Hause gesehen habe, hat das ein bisschen geclasht mit diesen Classic-Hip-Hop-Film, weil Tomte fanden die halt nicht cool oder Tokotronic oder sowas. Und dann war das dann für mich ganz gut, irgendwann zu erkennen, okay, reicht jetzt auch, ich habe mich da ausgelebt, jetzt kann man auch irgendwie so ein bisschen weiterziehen und sich wieder öffnen für andere Sachen. Und das ist dann halt in Berlin irgendwie passiert.
Total interessant, weil genau das höre ich auch in deinen Texten. Was mir jetzt noch so ein bisschen fehlt, du hast jetzt Tokotronic gesagt. Ja. Ich habe jetzt eher gedacht an so Bands wie Fettes Brot oder so, was die Erzählweise oder die Sterne für Fünf Sterne Deluxe, sowas, was die Erzählweise angeht. Weil ich finde, in manchen Songs hast du eine sehr klassische 90er Jahre Hip-Hop, Deutsch-Hip-Hop Erzählweise. Ja. Fand auch statt irgendwie, ne?
Ey, total, auf jeden Fall. Also ich bin so, okay, das haben wir jetzt ein bisschen ausgelassen. Also es kam nach 50 Cent natürlich noch ein bisschen mehr anderer Hip-Hop bei mir rein. Also ich bin so mit 16, 17 sehr krass auf diesem Classic Deutschrap 90er Jahre Film gewesen. Also alles, was von Eimsbusch über Dendemann, die alten Damien Davis Sachen, der Clan, so alles, was so in diesem Backpack-Hip-Hop stattgefunden hat, das hat mich halt übelst geprägt. Also auch, ich habe auch so mit Blumentopf so richtig angefangen zu lernen, wie Rappen funktioniert. Also es ist vielleicht heute nicht mehr so die angesagteste Crew, aber für mich ist die voll wichtig, weil ich das Gefühl habe, die haben mir halt gezeigt, wie das überhaupt funktioniert. Vorher habe ich das gar nicht gecheckt richtig, da habe ich es einfach irgendwie gemacht. Deswegen bin ich davon schon sehr beeinflusst auch, ja.
Das heißt, die Line in Cloud 9, es war 1996, kommt nicht irgendwo her.
Nee, voll nicht. Also wir haben, es war der einzige Song bei uns in der Dorfdisco, der auch ein bisschen Hip-Hop war, zu dem man feiern konnte. Also der ist auf jeden Fall präsent.
Kein Saxophon, aber Jein von Fettes Brot hat immerhin eine Trompete, was eine damals Trompete. Ja auch richtig cool war. Ja. Das Album ist auf jeden Fall nicht gefällig. Also es hat einprägsame Hooks und ich finde, wenn man sich dran gewöhnt hat und hat natürlich auch smarte Inhalte, aber ich empfinde es als extrem kantig, so nicht abweisend, aber so, es ist jetzt kein Album, so weil wir jetzt gerade bei Fettes Brot sind, kein so hey ho, sondern es ist eher so, ich finde, du holst einen immer ran, dann stößt du einen wieder so ein bisschen weg, dann kommt so was ganz Abweisendes. Also wolltest du, dass es eigentlich erstmal kein nettes Album ist?
Boah, ich tue mich immer voll schwer damit. So, ich höre das ja wirklich viel, ne? Also allen Leuten, denen ich das bisher gezeigt habe und inklusive den Label-Leuten und so, die sagen ja sowas Ähnliches wie du. Und ich kann das aus empathischen Gründen total nachvollziehen, dass das eben auch so wirkt, dass es so ein bisschen kantig und sperrig ist und so. Aber ich habe das wirklich nicht so, das war nicht so gewollt von mir. Also ich empfinde das auch wirklich nicht so. Ich glaube, das ist einfach so eine, es ist schwer zu sagen, ich glaube, es hängt einfach von den Leuten ab, was die gewohnt sind zu hören. Ne? Ich meine, ich arbeite an diesem Album seit 3 Jahren. So, diese Sounds sind für mich nicht sperrig. So, ich höre die und finde die einfach übelst ästhetisch. So, ich glaube, vielleicht ist das auch einfach eine, ja, irgendwie so ein bisschen auch so eine Einstellungssache, was einen wirklich an Musik irgendwie begeistert. Und es gibt ja diese Leute, die stehen total auf Texturen in Sounds. So. Und ich glaube, dazu gehöre ich auch. Ich bewerte einen Sound nicht danach, ob der sich irgendwie sperrig anhört oder laut ist oder leise oder so. Ich finde halt die Textur von einem Sound wichtig. Und ob sich das irgendwie lebendig anfühlt. So. Und ich glaube, das ist das, was wir auf dem Album einfach versucht haben, dass wir irgendwie das bei manchen Songs da wirklich so wie so ein Eigenleben reinbauen wollten. Und ich wollte natürlich mit meiner Stimme und mit dem Rap irgendwie auch darauf reagieren. Also es sollte ja schon so, dass das sollte irgendwie zusammenpassen und die Geschichten sollten halt irgendwie, ja, eben so ein bisschen lebendig sein, ohne dass man genau weiß, okay, da entwickelt sich das jetzt hin. Okay, ist es ein Song über Verlust? Ja, dann sagt er jetzt, was er verloren hat. Oder ist es ein Song über Trauer? Dann sagt er, worüber er traurig ist. Sondern es sollte so diese, das sollte einfach wie so ein Organismus sein, der so ganz viele unangenehme Gefühle mit sich bringt, ohne dass man genau sagen kann, es geht genau um dieses Gefühl, weil das ist in den seltensten Fällen, glaube ich, so, wenn man im Alltag etwas empfindet. Es ist selten, oh, ich bin voll glücklich oder ich bin super traurig, sondern es ist ja meistens so ein, echt so ein Gemisch aus ganz, ganz vielen verschiedenen Lagen an Gefühlen, die sich da irgendwie miteinander vereinen sozusagen. Und ich glaube, das ist einfach irgendwie so meine Intention gewesen bei manchen Songs. Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen drüber an alles, aber...
Nee, gar nicht. Ich hätte jetzt auch gesagt, ich glaube, das habe ich vielleicht sogar in der Review geschrieben, bin ich mir gar nicht sicher.
Oha.
Weil du gesagt hast, dass das atmet extrem. Also es hat ein extremes Eigenleben. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, man muss ja immer unterscheiden zwischen analytischer Darstellung, die ja irgendwie so jetzt zu meiner Aufgabe gehört. Es ist kantig. Aber meine, also ich liebe es, dass es so ist. Ich finde es total gut. Also cool. Ich hätte es so furchtbar gefunden, wenn es jetzt alles leicht gewesen wäre. Und genau das, was du jetzt eben gesagt hast, Mindflow, das war heute zum Beispiel der extreme Ohrwurm. Mindflow ist so ein Song, man denkt sofort, man hat versteht, was du meinst. Und dann hört man dir zu und dann merkt man so, ich glaube, könnte eigentlich auch noch was anderes meinen oder so. Und das ist wirklich genau dieses Gefühl, du setzt dich entspannt irgendwo hin. Egal, ob du dir jetzt eine Dose Bier aufmachst oder was weiß ich und du denkst so, und jetzt entspanne ich mich richtig und irgendwann kippt diese Sache und du denkst, oh, jetzt habe ich aber auch keinen Bock mehr hier rumzusitzen. Eigentlich so cool ist es gar nicht so. Und ich finde, so ist es oft in deinen Songs, wie du eben gesagt hast, dass du einen längeren Zeitraum in einen Song packst mit dem kompletten Auf und Ab. Das finde ich total gut. Aber trotzdem, für alle, die es hören wollen, ist es kantig. Also es ist nicht gefällig. Es ist nicht so, hey, ich bin Pfiffi und ich erzähle euch jetzt was und das macht total Bock von vorne bis hinten. Alles ist cool und easy.
Boah, ich bin gerade voll Fan von deiner Beschreibung. So, dass, also genau das, was du halt sagst. Und ich glaube, bei mir ist das nämlich selber so manchmal, ich weiß ehrlich gesagt auch manchmal selber nicht genau, worauf ich hinaus will mit den Sachen. Ne? Also es gibt ja auch bei mir, manchmal, wenn ich die Songs höre, dann merke ich so, ah, ich glaube, das habe ich damit gemeint oder so. Diese Momente habe ich ja selber auch so. Und ich glaube, das macht es dann für mich auch wenn ich andere Musiker höre, finde ich das halt gerade cool, dieses Gefühl, dass man eben auch in einem anderen Moment irgendwie nochmal was anderes darüber denken kann und nichts davon ist ja richtig und nichts ist falsch, sondern es ist ja wirklich so dieses darüber nachdenken, worum es gehen könnte, das ist halt geil. So. Und das finde ich irgendwie witzig, dass du es gerade auch so ein bisschen beschrieben hast mit dem. So, ja.
Und seltsamerweise, das sagen sehr viele Künstler und Künstlerinnen, aber Rapper und Rapperinnen sagen das besonders oft. Gold Roger hat es gesagt, Dizzy hat es im Interview gesagt, Vandalismus hat es gesagt. Wirklich so dieses, ich schreibe und schaue mir danach den Text an und denke, ja, genau, das meinte ich damit. Ja, stimmt, gut getroffen. Das ist total interessant, dass das gerade bei dieser Musik hat.
Es gibt auch so eine Zeile von Schote, ich glaube, ich kann die jetzt nicht eins zu eins zitieren, aber da hat er auch mal gesagt, so von wegen, bevor ich die Zeile geschrieben hatte, habe ich es noch gar nicht so gesehen. Also so dieses Ding, so man schreibt das irgendwie auf und merkt so, ah krass, ah ja stimmt, so sehe ich das ja. Aber ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ich habe es einfach nur geschrieben. So. Und das ist manchmal halt so voll der weirde Moment, weil man ja schon das Gefühl hat, man macht sich viele Gedanken über das, was man schreibt, aber die Sachen, die dann manchmal so ein bisschen ehrlicher Natur sind, so ich habe schon das Gefühl, dass die sich manchmal so aus dem Flow heraus ergeben. Das finde ich dann krass, wenn man sich selber damit überraschen kann, dass man gerade sich selber gecheckt hat. So.
Und das überträgt sich dann natürlich, also auf mich überträgt sich sowas total oft. Also am meisten habe ich das mit so einer Band wie jetzt Turbostart, dass ich dann irgendwie finde, dass Martin Ebsen, der die Texte schreibt, meine Gedanken schreibt, bevor ich wusste, dass ich das eigentlich genauso.
Ja.
Und das finde ich auch, ist der beste Moment, auch als zuhörende Person, dass du denkst, ja stimmt, das denke ich, eigentlich denke ich das auch so, aber ich hätte es jetzt gar nicht so, das wahrscheinlich, dann kommt wahrscheinlich der Künstler oder die Künstlerin an meine Gap.
Ja, yeah, genau.
Raus oder voll. So wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich teilt ihr da in dem Moment irgendwie eine Gap. So, ne? Also seid ihr irgendwie connected.
Ja. Hast du schon mal einen Song geschrieben, den du rückblickend so schlecht hören kannst, weil du eben vielleicht irgendwas Negatives aufgeschrieben hast, wo du dir denkst, das sollte jetzt vielleicht aus der Gap mal raus?
Meinst du sozusagen thematisch oder wo ich so was geschrieben habe, was ich irgendwie jetzt anders sehe, wo ich denke so, oh Gott, wie konntest du das damals sagen? So.
Keine Ahnung, vielleicht eher, wo du ein schlechtes Gefühl jetzt hast, wo du denkst, damit kann ich mich nicht mehr verbinden.
Boah, das ist eine echt gute Frage. Also ich habe ja mal beim VBT mitgemacht, also da gibt es auf jeden Fall so ein paar Momente, wo ich so rückblickend denke, so huch, die Sachen, die finde ich echt cringig so zum Hören und manchmal auch zum einfach von der Art, wie gebettelt wird, ein bisschen zu drüber. Aber das ist ja jetzt nochmal was anderes. Boah, voll schwierig. Ich glaube, nicht so richtig tatsächlich. Also es gibt keinen Song, der jetzt in mir, der irgendwie eine Situation behandelt, wo ich jetzt irgendwie im Nachhinein das Gefühl habe, so, wow, die ist mir irgendwie unangenehm oder so. Oder da, das holt irgendwas in mir raus, was ich irgendwie nicht so geil finde. Mhm. Aber ich glaube, ich bin auch so jemand, ich schließe mit Songs auch echt schnell ab. Also finde Songs schnell dann nicht mehr, generell nicht mehr so interessant. So wenn ich die fertig habe und rausgebracht habe und so, dann sind die für mich auch schnell so ab ACTA, so dass ich mich dann nicht mehr rückblickend so viel damit beschäftige, ehrlich gesagt. Mhm. Also es ist eher dann so, also jetzt gerade zum Beispiel zu dem Album noch, ne, weil das jetzt noch alles frisch ist und wir das jetzt so gerade rausbringen und mich natürlich irgendwie auch interessiert, was andere Leute davon vielleicht halten könnten. So, da beschäftige ich mich schon noch viel damit. Aber ich sag mal, in einem halben Jahr, ich glaube, dann würde ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen distanzieren von den ganzen Sachen, einfach um auch weiterzukommen. Und nicht zu sehr festzuhängen in seinen alten Rap-Mindstate-Geschichten und so. Weißt du, was ich meine, so ein bisschen?
Mhm, ja, also emotional nimmst du ein bisschen Abstand, um einfach dann wieder neue Sachen aus der Gap holen zu können.
Ja. Aber ich muss sagen, ich glaube, das ist natürlich auch das erste Mal so ein Album oder da sind so Songs drauf, wo ich schon persönlicher geworden bin, als ich das früher gemacht habe. So früher war das ja schon irgendwie auch noch ein bisschen frecher und mit mehr Abstand und ein bisschen battle-lastiger. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es ist jetzt bei so Songs wie Pennywise oder so, weil so eine Art von Songs habe ich vorher noch nicht so veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob mich das vielleicht doch nachhaltig noch länger beschäftigen wird. Das könnte ich mir schon vorstellen, weil wie gesagt, so Songs in der Richtung habe ich vorher eigentlich noch nicht so richtig released. Hm. Mal gucken, vielleicht ist das dann anders.
Wir kommen noch zu Pennywise, aber der Song, weil du jetzt eben Dizzy gesagt hast, der Song, über den ich jetzt gerne mal kurz reden würde, eigentlich widersprechen wir jetzt da so ein bisschen, weil ich habe gesagt, du bist kantig, aber der Song Alt war der erste Moment, in dem ich an Dizzy denken musste, weil ich mir dachte, du machst genau das gleiche wie er. Das ist ja so ein Song, der ist eigentlich, würde er super ins Format Radio passen, aber ist ja inhaltlich, ist er ja so richtig so bitter dagegen. Würdest du es cool finden, wenn die den spielen würden, wenn sowas ein Hit werden würde? Oder geht dann auch ein Stück von der Botschaft vielleicht verloren oder von dem, wo du es halten willst?
Nee, ich finde schon geil, ich finde schon gut, wenn alles ein Hit wird. So. Also ne, es ist mir nicht daran gelegen, irgendwie Leute auszuschließen oder zu sagen, ey, finde meine Musik nur geil, weil die eben sich in so einem kleinen Kreis irgendwie abschottet, so. Also von meiner Seite aus soll das jeder hören, so. Also ist doch besser, als wenn die den ganzen Tag, weiß ich nicht, Lena Meyer-Landrut hören oder so. Deswegen denke ich so, das hat ja auch einen Mehrwert für die Leute. Also aus dem Grund so ein bisschen finde ich das schon angebracht, dass die Leute eben auch, weiß nicht, so in so größeren Kreisen mit meiner Musik vielleicht was anfangen können. Fände ich cool. Aber ne, ich check schon, dass das da nicht stattfinden wird. So, das finde ich aber auch überhaupt nicht schlimm. Also ne, ich fände es geil, wenn es passieren würde, mhm, weil es den Leuten gut tun würde. Aber ey, auch in Ordnung, wenn nicht so. Ich weiß ja, wie die Musikwelt ist. So. Also weiß ja, dass, wie das ist eben.
Ja, die prägnanteste Zeile ist, wenn ich irgendwann mal groß bin, werde ich alt. Wie stellst du dir denn das Altsein vor? Hast du Bock drauf?
Bisschen schon. Also den Song habe ich ja tatsächlich in so einer Phase geschrieben, wo ich krass Bock hatte auf alt sein, weil das war gerade so Ende Münsterphase ein bisschen. Da war halt die ganze Zeit so, alle waren irgendwie nur am Ballern und rausgehen und irgendwie so auch so dumme Partys gehen und so. Und mir war das irgendwie zu dem Moment ging es mir einfach nicht so richtig gut und ich hatte so das Gefühl, so, boah, ich will eigentlich einfach nur Ruhe. Ich habe gar keinen Bock mehr auf diese ganzen Existenzprobleme und immer diese Angst, so sich nicht zu finden und sich irgendwo einordnen zu müssen, seinen Beitrag für die Gesellschaft leisten zu müssen und gleichzeitig aber auch noch alles erleben, was da draußen auf einen wartet und so. Das war irgendwie in dem Moment so voll viel für mich und ich habe so das Gefühl gehabt, ich glaube, so wenn man diesen Horizont hat, dass irgendwann dieser Punkt einsetzt, wo man das alles geleistet hat, wo man alles erlebt hat, was man erleben konnte. Und natürlich hat man nicht alles erlebt, was geht, so, aber man hat halt das gemacht, was ging, so. Und dann kann man auch seinen Frieden vielleicht eher damit machen. Und die Gesellschaft sagt so, yo, du hast deinen Beitrag geleistet. Alles gut, jetzt kannst du eben auch chillen, so, alles in Ordnung. So, das ist so ein bisschen dieses Bild, was ich da ja gebaut habe, ja, ja. Weil ich einfach diese, natürlich ist das nicht so, ne? Ich meine, ich merke es bei meinen Eltern auch, die sind auch jetzt frisch Rentner und sowas. Ist natürlich eine ganz andere Welt als sein. So, sind auch viele nervige Sachen dabei, Krankheit und sowas. Aber trotzdem finde ich einfach diesen Gedanken ganz schön, dass man eben auch so ein bisschen was von diesem Altsein, also dieses sich mal lösen von diesen ganzen du musst Sachen und einfach auch mal akzeptieren, dass man eben der ist, der man ist und dass man das erlebt, was man erlebt und dass man eben an dem Punkt in seinem Leben ist, an dem man eben gerade ist. So. Und dafür steht das ja so ein bisschen. Und das wollte ich mir halt in diese Zeit reinholen. Deswegen habe ich so ein bisschen, ich glaube, das war so die Idee an dem Song einfach.
Ich kann das total nachvollziehen, diesen Wunsch, das überspringen zu wollen. Und es ist auch, Helge Schneider sagt ja schon, seit seinen Anfängen, 94, als man ihn wahrgenommen hat, er hat sich schon als kleines Kind gewünscht, Opa zu sein. Und ich weiß genau, was du damit meinst. Natürlich weiß man, dass es nicht so ist, aber irgendwo abchillen, möglichst alles geleistet zu haben, sich was Leckeres zu essen zu kaufen und keine großen Verpflichtungen zu haben, das klingt natürlich erstmal gut, ja.
Ja, voll. Aber klar, also ich glaube natürlich, dann kommt immer diese andere Seite auch rein, dass man so denkt, ja, ich bin halt gerade voll jung, auch voll verschwendet, wenn ich jetzt irgendwie alt sein möchte. Also es ist natürlich so, ist auch so ein bisschen Angst hat man ja trotzdem vor diesem Altsein. Es ist ja, ja wirklich wie, ja. So eine Hassliebe so ein bisschen.
Witzigerweise ist ja der Dizzy-Song, von dem ich jetzt diese Stimmung abgeleitet habe, der heißt Zukunft und deiner heißt Alt. Stimmt.
Ach witzig, das habe ich noch gar nicht so gesehen, ja.
Also ist dieser, der, du sagst, wir sind die Zukunft, aber wir sehen gerade echt beschissen aus.
Ja.
Also er spielt ja darauf an und in so ein ganz kleines bisschen ist es ein Alt ja auch, dass man sich wünscht, irgendwie nichts mehr zu verlieren zu haben. Was denkst du denn, wenn du also du klingst ja so, als ob du voll davon ausgehst, dass du auf jeden Fall alt wirst und dass es alles einigermaßen gut läuft. Also deine Zukunft stellst du dir wahrscheinlich nicht grundlegend beschissen vor.
Ja, boah, da sagst du was. Also ich muss schon, das ist auch tatsächlich was so thematisch in letzter Zeit bei mir irgendwie so viel am Rumrödeln ist. Ich merke schon, dass ich eigentlich immer diesen Horizont 30 hatte früher. Also ich glaube, ich habe mir als Teenager selten irgendwie ausgemalt, was passiert, wenn man halt Ü30 wird. Und da merke ich schon, dass ich eigentlich so dieses richtige Altwerden mir nie, also nicht, jedenfalls nicht so vorgestellt habe, als dass es ja wirklich irgendwann mal passiert. Ich glaube, ich fand diese Idee einfach gut von diesem Bild, was ich da hatte für alt. Und ich mochte diesen Mindstate daran. Aber ich merke schon, dass ich nicht so eine richtige Vorstellung davon habe, wie es dann sich anfühlen könnte, wirklich in dieses Alter reinzukommen. So. Und das merke ich, das muss ich gerade so ein bisschen nacharbeiten. Also diese neue Perspektive schaffen, so, ey, worauf habe ich eigentlich Bock in meinem Leben noch? Weil sonst war es halt, wie gesagt, Horizont so bis 30 und man will irgendwie sich ausleben und kreativen Kram machen und irgendwie seinen Platz finden und sowas und viel Spaß haben. Aber so richtig diese Vorstellung, ey, darüber hinaus muss ich auch noch Träume und Ziele haben, so. Mhm. Das merke ich schon, dass ich da gerade nochmal so ein bisschen neue Ziele bauen muss für mich, so. Mhm. Erkennst du das so ein bisschen? Ich glaube, vielleicht ist es ja auch einfach ein generelles 30er, mit 30er Ding oder so.
Ich kenne das auf jeden Fall und ich weiß genau, was du meinst. Dieses, ich war jetzt heute in der Therme und in der Therme sind verhältnismäßig oft alte Leute, also okay, sehr, krass. Sehr alte Leute. Ja. Und da waren wirklich ein paar Leute, die ganz schlecht gehen konnten und die ganz gebrechlich waren und so. Und ich ertappe mich schon häufiger dabei, dass ich mir denke, okay, für diese Zeit muss ich jetzt, genau wie du gesagt hast, muss ich aber auch einen Plan machen. Was will ich denn dann machen? Also ja. Kann ich das denn dann noch machen? Also es war jetzt, wie gesagt, heute sehr heiß und die saßen da teilweise in Anführungsstrichen chillig im Schatten. Ja. Ich dachte mir so, ich weiß nicht, ich habe mich jetzt gerade so hierher geschafft. Was mache ich denn dann?
Ja, sehe ich mich da auch und
ja.
so, ne? Und auch, und will ich das dann, oder kann ich das dann mit dem Leben, was ich jetzt gerade führe, überhaupt erreichen auch so, ne?
Genau, also ich weiß, was du meinst, so diese grundsätzlichen Gedanken, dass man so immer mehr merkt, okay, das hat auch immer mehr irgendwann bald was mit mir zu tun und bald ist es meine Realität.
Ey, total, auch so Sachen wie, ich meine, Altersarmut und so diese Sätze, die man früher von den Eltern immer gehört hat, irgendwie, ja, fang früh an, in die Rentenkasse einzuzahlen und sowas, ne, irgendwie auch so diese gesundheitlichen Sachen, so, ich bin zum Beispiel auch so ein heftiger Raucher und ich trinke auch gerne und, aber ich merke schon so, ja, irgendwie so richtig regeneriert sich mein Körper oft nicht, also ich fühle mich schon echt oft auch nicht so ready für die nächsten Jahre, so körperlich und, ne, das sind ja auch so Sachen, die dann irgendwie dazukommen, so, man hat das vorher irgendwie nie so ernst genommen, dass man eben ab einem bestimmten Zeitpunkt eben auch noch gesund sein muss und so. Und dann kriegt man manchmal, finde ich, schon Angst, ob man das mit dem Lifestyle, den man auch hat und die Sachen, die einem wichtig sind, ob man das irgendwie so, ja, ob man das irgendwie verbinden kann überhaupt auf Dauer.
Mhm. Aber ich finde es total interessant, alles, was du sagst, klingt trotzdem im Grunde positiv, weil viele haben ja jetzt einfach wirklich so eine ganz destruktive oder eine ganz, schon fast eine dystopische Vorstellung von der Zukunft. Und die interpretieren so eine Textzeile wie, wenn ich irgendwann mal groß bin, werde ich alt, vielleicht schon so, haha, ob ich das überhaupt noch erreiche. Also das ist ja wirklich mit Zukunftsängsten verbunden und das höre ich bei dir jetzt in dem, was du sagst, gar nicht, sondern das scheint alles doch auf stabilen Füßen zu stehen.
Ja, also ich glaube, das war mal eine Zeit lang ein bisschen drastischer, so mittlerweile, also ich habe mir ja auch so in den letzten Jahren schon irgendwie so ein bisschen so ein Fundament gebaut, auch so arbeitstechnisch. Ich habe ja schon geguckt immer auch, dass ich eben nicht nur von Musik irgendwie abhängig bin oder dass ich da jetzt irgendwie großartig Traum tanze, sondern ich habe auch immer viel gearbeitet und versucht, mir da was aufzubauen. Also mein Leben, so wenn auch andere drauf gucken, würde ich sagen, ich glaube, das hat schon kriegt so langsam so ein solides Flair irgendwie, aber ich kenne mich natürlich irgendwie besser als andere so und ich weiß, was da auch manchmal in mir schlummert und da bin ich noch nicht so ganz sicher, ob ich das halt irgendwie auf lange Zeit in den Griff bekomme, deswegen ist da schon eine Angst da, auch auf jeden Fall, ob ich das hinkriege, so als der Mensch, der ich bin. So.
Und witzigerweise slidet jetzt das, worüber wir jetzt reden, so ein bisschen in die Sache, die ich mir zu dem Song Mindflow gedacht habe. Das ist auf jeden Fall nicht mein Lieblingssong, aber der Song, der bei mir sofort immer laut gestellt wird, weil der so einen ganz besondere Atmosphäre hat. Und ich hatte mir aufgeschrieben, so Mindflow, das wäre so für mich der perfekte Zustand, so wie sich fürs Altenheim, so wie sich dieser Song anfühlt. Weißt du, so für mich so dieses.
Ey, krass, die Brücke habe ich nicht geschlagen, aber jetzt, wo du sagst, so ja, theoretisch ist das ein guter Soundtrack, um Parkbänken halt abzuhängen und
ja,
so.
Ja, genau. Und ich Tauben schlag hier, genau, und wirklich an dem Punkt zu sein, an dem man einfach so, ich schlag hier meine Zeit tot, wer nichts mehr will, dann halt so, ne? Und ja. Ich bin dann irgendwie auf Zeit gekommen. Jetzt haben wir ja eigentlich doch auch ein bisschen über Zeit gesprochen. Also Zeit so. Ist dir Zeit als wichtigste Währung im Leben bewusst?
Boah, uff, das ist ja voll die krasse Frage. Ich habe da so echt so ein zwiespältiges Verhältnis. Also auf der einen Seite lebt natürlich so dieser Wunsch in mir, irgendwie mit der Zeit so, also die als wertvoll zu betrachten und dementsprechend auch mit ihr umzugehen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch echt oft viele Stimmungen, die so eine ach fuck it Sache haben, so, ne? Ich habe ja auch tatsächlich, eine Zeile ist ja auch auf bei Tauli, vielleicht sind Konsequenzen egal, wenn man am Ende kein Happy End erwartet. Also das ist ja sozusagen eine Zeile, die eigentlich genau in das Gegenteil so ein bisschen reinschlägt, in dieses so, ey, rechne eh nicht unbedingt damit, dass irgendwie alles für uns alle gut ausgeht und deswegen ist es vielleicht jetzt auch gerade egal, ob ich jetzt auf mich achte oder ob ich irgendwie gut mit meiner Zukunft und meinem Leben umgehe, wenn ein Happy End eh nichts was ist, was sich bei mir irgendwie als Zukunftsperspektive aufbaut, so vom Gefühl her. Ne? Also dieses Gefühl trage ich auf jeden Fall auch in mir. Deswegen, das kämpft immer so ein bisschen gegeneinander. Mhm. Also auf der einen Seite das zu wollen, aber auf der anderen Seite auch zu merken, so ey, so richtig glaube ich trotzdem nicht dran. Ich glaube, das kann aber auch tatsächlich was sein, was sich dann irgendwie in einer Lebensphase nochmal ändert. Ne? Also wenn man eben irgendwie, was ich, eine andere Stabilität für sich findet, so die auf einmal passiert einfach, ne? Dann kann sich das vieles auch nochmal ändern. Aber
Vielleicht nehmen wir die Frage mal so ein bisschen weg von dir. Wie gehst du denn mit der Zeit von anderen um? Also bist du zum Beispiel pünktlich und bist du dir darüber bewusst, wenn jemand mit dir Zeit verbringt, was das bedeutet?
Also ich glaube, da bin ich relativ zuvorkommend. Also ich bin eigentlich schon immer pünktlich, wenn es geht so. Ich bin da schon irgendwie so krank empathisch. Also ich habe voll keinen Bock drauf, dass andere Leute sich wegen mir schlecht fühlen. So. Oder ich merke das auch so in der Beziehung mit meiner Freundin zum Beispiel. Ne? Ich meine, die musste auch oft zurückstecken für irgendwelche Musik oder selbstständige oder Freiberufler-Sachen, die ich halt mache. Und das tut mir dann schon immer super leid. Und ich versuche dann schon irgendwie, das auch auszugleichen, indem ich eben viele Momente, die wir dann zusammen verbringen, eben auch nutze. So, ne? Und ich versuche ihr auch immer das Gefühl zu geben, hey, wenn dich das jetzt stört, dass ich das mache oder dass diese Zeit dir wichtig ist, dass ich die mit dir verbringe in dem Moment so, dann hast du immer das, kannst du immer ein Veto einlegen. Also du hast immer so, ne, die erste Karte gehört dir so. Und das ist mir schon wichtig bei Leuten. Also ich bin dafür zum Beispiel bei Freundschaften nicht jemand, der sich so ständig meldet, aber so in so wichtigen Momenten oder wenn ich das Gefühl habe, Leute verlassen sich auf mich oder brauchen mich jetzt so, dann ist mir das schon immer sehr wichtig. Also ja, also das Leben anderer und die Zeit anderer ist mir durchaus, glaube ich, wichtig. So.
Weil das ist ja zum Beispiel so eine Sache, die man gerade so, wenn man noch jugendlich ist, da geht man ja total lax damit um. Und dann, ja, was, bist du jetzt so spießig, jetzt bin ich mal 10 Minuten zu spät gekommen. Oder man textet Leute mit Dingen zu, die man vielleicht auch besser mit sich selbst ausmachen könnte und stiehlt einfach wirklich so im ganz klassischen Sinne deren Zeit.
Aber dafür, das ist ja auch das Geile am Jungsein und so Teenager sein. Das ist ja genau die Phase, wo man das irgendwie alles rausfinden muss für sich, ne? Und dann auch einfach mal gesagt bekommen, ey, ganz ehrlich, du bist voll nervig oder so. Hör mal auf, so extrovertiert zu sein oder so. Das ist ja auch gut, weil er das ein bisschen einnordet, ne? Man muss das ja eben alles erst kennenlernen, so. Und ja, aber ab einem bestimmten Punkt muss man eben, glaube ich, schon auch irgendwie dann so seine Konsequenzen daraus ziehen und dann vielleicht sich auch entscheiden, in welche Richtung man sich so weiterentwickeln möchte. Ich glaube, das ist dann sowas, was dann so ab 25 vielleicht mehr stattfindet oder so, wenn so ein bisschen die Phase vorbei ist. Aber das ist ja das Interessante am Jungsein. Also so Fehler machen und auch ein Assi sein, Sachen falsch sehen, sich trotzdem irgendwie gerade machen dafür und so, das ist irgendwie auch ganz geil.
Ja, sich einfach nicht zu fragen, was manche Dinge bringen. Einfach machen.
Genau.
Du hast jetzt deine Freundin erwähnt. Ich will jetzt nicht über dich und deine Freundin sprechen, aber das passt gut zu dem Song Cloud 9. Das ist ja quasi so eine, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob der jetzt traurig ist oder nicht, der Song. Es geht ja quasi darum, dass deine Generation unter Druck gesetzt wird, eine möglichst tolle Liebeskennenlerngeschichte zu präsentieren. Und man gerade jetzt auch aufgrund von Corona vielleicht dann nur so was Banales bringen kann, wie wir haben uns per Tinder kennengelernt. Sorry, ja. Mehr ist nicht drin. Und das, ich weiß nicht, ob du es traurig findest oder nicht, weil wenn du es traurig findest, würde ja bedeuten, dass du es anders kennst.
Ich finde es gar nicht traurig, ganz im Gegenteil. Also ich finde es eigentlich eher witzig, so dass das, dass dieses alte Gefühl von dem, was irgendwie so eine Beziehung, eine stabile Beziehung an Grundvoraussetzungen mitbringen muss, damit sie irgendwie anerkannt wird, dass das nach wie vor immer noch irgendwie stattfindet, so bei den Leuten. Und ich glaube, selbst in unserer Generation, die Leute sich über Tinder kennenlernen, ich glaube, selbst die tragen dieses Gefühl ja noch in sich, so von wegen so, ach man, schon scheiße, dass wir uns jetzt über Tinder kennengelernt haben. Wäre schon geiler gewesen, hätten wir jetzt halt diese romantische Background-Story und so. Deswegen, ich finde es gar nicht traurig, es ist eigentlich eher so interessant und lustig zu sehen, wie sich das irgendwie verändert und dass Leute überhaupt einen Wert darauf legen und dass das anscheinend so eine wichtige Komponente ist. Das ist ja irgendwie auch was Schönes, so, ne? Dass Leute irgendwie so einen Kitsch brauchen drumherum und eben das alles eben nicht so rational betrachten. So, irgendwie hat das auch was Faszinierendes. Also negativ ist der Song auf jeden Fall nicht gemeint, aber es ist jetzt auch weder eine Lobeshymne auf diese alten Eckpfeiler, die man da irgendwie immer in Beziehungen reininterpretiert hat, aber es ist auch kein Diss dagegen oder so. Ich finde es einfach nur super interessant und es lädt halt dazu ein, Quatsch zu erzählen und so. Deswegen ist der Song so, wie er ist.
Ich würde es auch gar nicht erwähnen mit dem Tinder. Ich würde einfach beim ersten Mal Treffen ansetzen. Ich finde es auch total, ich glaube, wenn man da wirklich, woher man sich kennt, dann würden die dann halt wie sagen, ey, wir kennen uns von der Arbeit, wir kennen uns. Ja, ist auch nicht, klingt auch nicht sexy. Was ich gar nicht so richtig gerafft habe, aber jetzt glaube ich, dass ich es doch raff. Und zwar, man spricht ja eigentlich von der Wolke 7. Du hast aber den Song Cloud 9 genannt. Ich glaube, es war ein Film von Peter Jackson, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
Das kann schon sein. Also ich glaube, Cloud 9 ist doch Englisch für Wolke 7 tatsächlich auch, ne? Also,
ach, wusste ich nicht.
Ja, ich wusste es auch erst nicht. Aber dann habe ich es irgendwo gelesen. Also ich glaube, ich Sollen wir das parallel mal kurz googeln, damit ich jetzt keinen
Nee,
totalen
ich
Quatsch
da, du
erzähle?
kannst, ja, du kannst ja erzählen, was du, warum du es genommen hast. Ich dachte, es wäre so nach dem Motto, mit diesem übertreiben. So nach dem, weil in diesem Film ist es nämlich so, dass, das ist richtig, ist mir jetzt wirklich erst eben aufgefallen. In dem Film ist es so, dass auf einmal große Raumschiffe in der Stadt stehen. Und das würde ja zu deiner
Meinst du
kompletten.
District 9?
Ach, der heißt District 9, du hast recht. Okay,
Ja,
wow. Dann
aber
vielleicht
auch
doch
geil.
Google. Ja, war auch gut, ne?
Ja, aber also tatsächlich, also der Song ist trotzdem nicht danach benannt. Also ich habe das, wie gesagt, auch erst im Nachhinein irgendwie mal
Jetzt habe ich dich
gelesen.
total verwirrt mit meinem komplett falschen Assoziation, die mir auch noch eben erst eingefallen ist.
Aber ich dachte auch gerade so, boah, Peter Jackson, das wäre schon eine heftige Referenz gewesen. Wieso ist mir das vorher nicht aufgefallen, verdammt? Nee, also eigentlich bezieht sich das ja auf dieses Synonym für Badesalzdrogen. Das ist doch diese Zombie-Droge, kennst du die? Wo
Nee.
die Leute diese
Zombie kennt ich mich
Badesalz.
eigentlich gut aus, aber erzähl.
Ich glaube, das war in Amerika eine Zeit lang total hyped, dass man so Badesalze geraucht hat und sowas. Und dann sind die Leute voll durchgedreht und haben andere Menschen das Gesicht also weggefuttert und so. Deswegen heißt es, glaube ich, die Zombie-Droge. Weil die Leute halt total irre werden und komische Sachen machen. Und ich fand es einfach so, weil ich das in dem Text ja auch irgendwie sage, irgendwie zugeballert mit Badesalzen im Backstage-Raum von ZSK und so. Und dann fand ich das halt einfach witzig, so, weil das so drüber ist, zu behaupten, so, ey, wie wir uns kennengelernt haben, ja voll auf so Badesalzen, als wir so beide so zombie-mäßig unterwegs waren. Das war eigentlich so, deswegen habe ich es halt Cloud9 genannt.
Hast du ein Faible für Zombie-Serien und Zombie-Sachen?
Gar nicht so krass, aber also du bist du so Zombie.
Mit der Zeit geworden, ehrlich gesagt. Also, es interessiert mich schon, aber ich finde, die meisten Sachen sind eigentlich scheiße.
Was sind so deine Favorites?
Mir fallen jetzt wirklich ehrlich gesagt nicht viele Filme ein. Es gibt vielleicht eine Handvoll Filme, die ich gut fand, und ansonsten natürlich halt The Walking Dead.
Ja, okay, The Walking Dead habe ich bis die letzten, also bis, ich glaube, die letzten zwei, drei Staffeln habe ich nicht geguckt. Aber sonst habe ich, das habe ich auch krass abgefeiert.
Ich hoffe, du hast nicht den gleichen Fehler gemacht wie ich. Bei The Walking Dead wurde es nämlich tierisch langweilig. Ich glaube, bis zur Staffel 9. Und dann habe ich wirklich mehrere Jahre lang Pause gemacht. Und dann gibt es, ich glaube, es ist die Staffel 10. Da sind die Whisperer mit dabei. Das ist wirklich noch mal so richtig hochgezogen und richtig gut. Es war halt ultra langweilig.
Boah, ich weiß gar nicht, ob ich da schon raus war. Ich glaube, aufgehört habe ich nach dem, oh Gott, wie heißt der denn nochmal, der mit diesem Baseballschläger, wo diese Nägel dran waren.
Negan, ja,
Negan.
da hast du aber früher aufgehört, viel früher.
Ja, weil mir das zu krass war. Ich habe echt einen emotionalen Zusammenbruch bekommen, als hier Dingsens, der von Maggie, der Typ, da von
Ich weiß
Negan
es, ja, ich weiß nicht, wie er
geschlagen
heißt.
wurde. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, aber den fand ich immer so cool. Und der war ja schon mal fast draufgegangen, hat er ja dann überlebt. Und ich fand das in dem Moment so schockierend, dass wie der da auch so hingerichtet wurde, dass ich so danach gesagt habe: so, boah, das zieht mich gerade krass runter, ich gucke das nicht weiter. Aber vorher war ich wirklich doll auch drin. Ich fand schon echt eine der spannendsten Serien so.
Hast noch einiges vor dir, falls du das nochmal schaust. Also es gibt noch ein
Lohnt sich besser,
richtig. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall lohnt sich noch. Aber ich glaube, das schneide ich auch raus, wie jetzt beide mit unserem
ja.
Zombie-Halbwissen so.
Voll unnerdig.
Jetzt müsste Vandalismus dabei sein. Der würde uns jetzt komplett platt machen mit Badesalzen und Zombie-Wissen. Stehst du denn auf Horrorfilme?
Also Horrorfilme an sich finde ich schon, also ich habe da auch so eine komische Faszination wohl für, so ab und an habe ich da schon Bock drauf, aber die machen mich immer tierisch fertig. Also ich bin schon, wenn ich zum Beispiel irgendwie Sachen wie hier, wie heißt die Blair Witch Hexe oder so, ne? Wenn ich sowas geguckt habe, ey, das hat mich fertig gemacht. Ich konnte danach nicht mehr in Wälder fahren und so. Also das hat echt so einen nachhaltigen, das verändert nachhaltig was bei mir. Und deswegen bin ich immer vorsichtig mit Horrorfilmen, was ich mir da jetzt so wirklich reinziehe. So.
Interessant, weil bei mir ist es so, Horrorfilme sind mir eben zu fantastisch. Da habe ich eigentlich selten Nachwehen, aber schau mal mit mir eine Folge Aktenzeichen XY ungelöst. Ich schlafe 3 Wochen nicht.
Ja, übel schlimm auch, stimmt. Ist aber wirklich so, ja.
Finde ich total schlimm. Egal ob das, also egal wie banal das ist, einfach zu wissen, dass es ernst ist und dass es Menschen sind, finde ich tausendmal schlimmer als irgendwie so bei so Blair Witch oder so. Dann denke ich mir, ja, gibt's ja eh nicht und Zombies gibt's ja auch nicht. Wobei Zombies bin ich mir schon jetzt nicht so sicher, ob es nicht irgendwann mal gibt, aber ja, interessant. Aber warum hast du denn dann Pennywise genommen? Wegen der, also als Titel für deinen Song, der sich um Angst dreht, hast du Pennywise genannt, und es ist auch das Lachen dieses Clowns aus dem Stephen King Buch. Es, beziehungsweise Film, ist auch drin. Warum hast du den genommen? Wegen dieser Clown-Komponente?
Also der Film ist tatsächlich einer dieser Horrorfilme, die ich gesehen habe, so, und der auch nachhaltig was bei mir hinterlassen hat, aber eben nicht so auf so einem Angstlevel. Ich fand einfach nur diesen Charakter von Pennywise einfach total genius, so, ne? Weil das ja so diese personifizierte Angst ist. Ich weiß nicht, wie deep du bei Pennywise drin bist, so. Ich kann nur noch ein bisschen ausholen, wenn du willst.
Ja, hol gerne aus. Also ich habe alle Teile geschaut, die es gibt.
Also auch den Fernsehfilm früher und so. Also es gibt ja diese. Es gibt ja einmal, ich glaube, einer aus den, was ist das, 90ern oder 80ern, eine Verfilmung. Das war ja früher so fernsehfilmmäßig. Und dann gibt es ja jetzt diese neue Verfilmung, wo auch
Stranger
Things Boy mitspielt. Ah, okay. Ja, Pennywise ist ja so eine Figur, die im Prinzip sich immer in das verwandelt, wovor du am meisten Angst hast. So. Das ist ja so seine Methode, um eben seine potenziellen Opfer irgendwie zu lähmen. Und der sagt ja auch, Kinder schmecken am besten, wenn sie Angst haben und so. Deswegen ist ja sein Ziel immer, die größtmögliche Angst bei seinen Opfern auszulösen. Und trotzdem ist er ja ein Formwandler. Also selbst diese Clownsfigur Pennywise ist ja nicht seine wirkliche Gestalt. Der hat ja keine wirkliche Gestalt. So, Pennywise ist ja auch nur eine Tarnidentität. Eigentlich ist das ja, sind das ja diese Totenlichter, aus denen das stammt. Also, und das fand ich irgendwie so krass daran. Das ist eigentlich so eine, ja, so die personifizierte, formlose Angst, was der irgendwie fast sich schon ausschließt eigentlich. Ne? Das ist so, dass man das irgendwie hinbekommen hat, eine Figur zu schaffen, deren größte Fähigkeit ist, einfach deine Todesangst hervorzurufen. So, das fand ich einfach für dieses Thema von Angstattacken und so psychische Probleme, die man selber nicht richtig zu fassen bekommt, nicht einordnen kann, wofür man so keine richtigen Bilder findet, um das Leuten zu erklären. Dafür fand ich dieses Pennywise-Bild einfach stark, weil das so eben diese Formlosigkeit widerspiegelt.
Mhm. Zwei Sachen sind mir jetzt gerade eingefallen. Das erste, die jetzt vollkommen gar nichts mit deinem Song zu tun haben. Das erste ist, J.K. Rowling hat auch krass diese Formwandler-Sache geklaut in Harry Potter. Fällt mir jetzt gerade auf.
Wie heißen Irrwichter oder so, ne? Irrwichter? Sind die das?
Irrwichter oder Irrwichter? Also Wichtel auf jeden Fall nicht. Irrwichter oder Irrwichter? Irgendwie
sowas, ja.
Ja, und weil wir es jetzt gerade drüber hatten, was einem mehr Angst macht, ich weiß, dass in dem Kinofilm ganz am Anfang, ich glaube, es ist sogar die erste Szene, da werden zwei Männer ganz richtig brutal zusammengeschlagen. Und ich bin reingegangen mit diesem Anspruch so, ja, jetzt schaue ich mir was mit Pennywise an und cool, so diese Art von Grusel, die ich ertragen kann. Und dann kam sowas Reales. Und dann weiß ich, dass es mir da so ging, dass mir diese Szene eigentlich am längsten nachging.
Ach krass, ja, stimmt. Das ist am, das ist auch, ist das nicht auch so ein homosexuelles Pärchen, was dann da irgendwie...
Genau.
So aufgegriffen wird von so Assis irgendwie, ne?
Genau. Und ich dachte so, was ist das denn jetzt? Passt irgendwie gar nicht in die Angstschiene, die ihr irgendwie anbietet. Was ist das denn? Voll unangenehm.
Ja, stimmt. Ja.
Aber um das jetzt mal auf die Angst zu transferieren, oder ich habe ja vorhin gesagt, lass uns mal einen gedanklichen Marker setzen. Und du hattest gesagt, in der Gap sind auch Sachen, die man vielleicht so nicht sagen würde. Und wenn ich den Song richtig verstanden habe, geht es in dem Song nicht nur um Ängste, sondern du sprichst unter anderem auch an, dass das Thema Angst sehr, sehr präsent ist und dass man, wenn man davon betroffen ist oder vielleicht auch nicht betroffen ist, nicht so wirklich damit umgehen kann. Also das heißt zwar immer, lasst uns alle drüber sprechen, aber manchmal ist einem noch dann damit nicht geholfen. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen genauer erklären, was du da zum Ausdruck bringen wolltest?
Also es geht so ein bisschen... Ja, um das, was du eigentlich auch schon so ein bisschen beschrieben hast. Also ich habe das Gefühl, dass in den Medien einfach eine Aufarbeitung von psychischen Problemen irgendwie stattfindet, die so sehr oberflächlich erstens ist und zweitens irgendwie wie so ein Lifestyle-Konzept verfolgt. Also Leute mit, weiß ich nicht, Depressionen, Angstzuständen und so, die sind immer gleich, die haben alle irgendwie das gleiche Mitteilungsbedürfnis und eigentlich müssen die auch alle drüber reden, damit sich was ändert und so. Aber ich finde, diese Dauerbeschallung, die da irgendwie stattfindet und auch fast schon dieses Glorifizieren von Menschen, die irgendwie strugglen und dann immer so dieses, oh ja, und jetzt trauen die sich hier hinzusetzen und sich und über sich zu erzählen und damit ändern wir jetzt die Welt so. Das ist halt nicht für alle gleich einfach. Und für die meisten Leute, die ich kenne, die mit psychischen Problemen strugglen, die haben eigentlich genau das Gegenteil. So, die wollen nicht nach draußen gehen und mit Leuten drüber reden. Die haben auch nicht dieses Mitteilungsbedürfnis und die haben auch keinen Bock, irgendwie Jokes darüber zu machen, sich da so hinzusetzen und das irgendwie so auf cool rüberzubringen, sondern die meisten Leute, die ich kenne, die versuchen das so gut es geht aus ihrem Alltag zu verdrängen, so, weil es einfach eine Belastung darstellt. Und ich finde, genau wie du gesagt hast, so diese Tatsache, dass dann immer viel drüber geredet wird und dass es eben überall stattfindet und man auch das Gefühl bekommt, ey, man muss jetzt auch seinen Beitrag dazu leisten, weil man vielleicht auch Probleme in der Richtung hat, so, das überfordert einen einfach wahnsinnig und kann eben das Gegenteil auch auslösen. Deswegen ist es eben gefährlich. Ich glaube, es muss halt teilweise mehr dirigiert werden, auch ein bisschen mehr kuratiert werden, also in welchen Formen das stattfindet, auch in welchen Shows das wie präsentiert wird. Wenn man sagt, ey, man lädt bei Spiegel TV Leute ein, die eben über solche Probleme reden, dann gibt denen nicht irgendwie einen Timeslot von 15 Minuten, wo man eben kurz runtergebetet wird, was so die Probleme sind, weil diese oberflächlichen Probleme, die sind wahrscheinlich bei jedem jetzt angekommen. So, jeder versteht ungefähr, was passieren kann, wenn man depressiv ist oder so, ne? Hm. Aber so, da muss dann gesagt werden, ey, dann gib dem, wir machen eine Stunde ein Format darüber und wir versuchen wirklich einen Ansatz zu finden, der das ganze Thema auch ein bisschen von allen Seiten beleuchtet und nicht so, ja, so lifestyle-ig. So, ich habe immer das Gefühl, so, ja, diese, als würden die darstellen wollen, hey, diese Leute mit psychischen Krankheiten, das sind so Lifestyle-Kinder, die machen das halt, weil die, ja, es gehört halt irgendwie dazu und so. Und das finde ich irgendwie ganz schwierig für mich einzuordnen.
Und es löst auch nur, oder es holt auch nur einen Teil der Leute ab, nämlich denen dieses Reden hilft und die das können. Aber es sorgt ja nicht dafür, dass es mehr Therapieplätze gibt. Und wenn du alleine einen dunklen Moment hast zu Hause, dann bringt dir das auch nichts. Und ob du dann wirklich die Platte jetzt rausholst und diesen einen Song hörst, ist auch unwahrscheinlich. Ich weiß, was du meinst. Und ich habe so ganz leicht gemerkt, dass es so Tendenzen gibt, dass Leute, ich sage jetzt bewusst trauen, weil es total schwierig ist, es zu formulieren, ohne den Leuten, denen dieses Reden hilft, entweder dieses Reden oder dieses Zuhören über dieses Thema, ohne denen irgendwie auf die Füße zu treten. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, wie du eben sagst, es wirklich sinnvoll ist, das langsam in geregelte Bahnen zu lenken und auch nicht alle über einen Kamm zu scheren.
Ja, total. Ja.
Mit ihren Bedürfnissen, die sie da haben, ja.
Ja, genau, weil es ist einfach sehr individuell auch das Thema. Also es gibt eben nicht diese, also wahrscheinlich gibt es das irgendwie medizinisch schon, da kenne ich mich jetzt nicht genug aus, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es für alle gleich ist, sondern für die meisten ist es so wahnsinnig unterschiedlich, auch was für Probleme die entwickeln, auch gerade bei Angststörungen oder Zwangsgedanken und so, was da alles passieren kann. Das ist, kann man gar nicht einfach in so einem 15-Minuten-Slot irgendwie runterbeten. Und worauf sich ja die Zeile auch so ein bisschen bezieht, ist ja auch dieser Trend einfach im Hip-Hop, der einfach in den letzten, ich würde sagen, so 7, 8 Jahren eben reingekommen ist, so, dass es ein bisschen gekippt ist von, hey, hier trauen sich Leute auch emotionaler über ihre Probleme irgendwie zu rappen und die Leute ein bisschen in ihre dunkle Welt reinzuholen zu, hey, Suicide ist jetzt irgendwie ein geiles Wort. So, alle sind so auf Sinne, es gibt ja Suicide Boys, die eigentlich geile Mucke machen, aber wo einfach so dieses ganze Surrounding so ganz komisch geworden ist, wo ich war so auf einem Konzert von denen und dann schreien da einfach Kids in so einem riesengroßen Kreis wirklich Suicide till I die, was erstmal sowieso voll die dumme Aussage ist, aber wo man so wirklich da steht, wo man so wirklich da steht und denkt sich so, irgendwas daran fühlt sich gerade echt problematisch an. Und man merkt es eben auch bei Deutschrappern, die eben ja rausgehen und anfangen, sich damit zu branden, dass sie eben so Suicide-Kids sind und das schon allein, dass es so Wörter gibt wie Suicide-Kids. Also es eine Entwicklung, die, finde ich, sehr problematisch sein kann. Ich glaube trotzdem, dass Emo-Rap an sich super wichtig ist und dass da viel Potenzial drin steckt. So, aber auch da eben, sobald wieder angefangen wird, daraus so ein Lifestyle zu machen und Brands ankommen und das Ganze irgendwie in so einen coolen Kosmos irgendwie reintransportieren, so, da sehe ich schon echt auch echt super viele Probleme drin, weil das eben gerade Hip-Hop einfach so eine riesen Popkultur geworden ist, die einfach wahnsinnig viel Einfluss auf junge Generationen ausübt.
Ja, du hast es auf den Punkt gebracht mit, da draußen nutzen sie jetzt jede Plattform für die Scheiße, 1000 Comments für das Gleiche. Und dieses das Gleiche birgt ja auch diese Gefahr, dass man sich quasi so eine kleine Bubble schafft, in der man sich eigentlich nur noch mit so Inhalten konfrontiert und aber dann ja eigentlich immer gegen eine Wand läuft. Weil es ja wirklich nur bei diesen Reden bleibt. Aber ich würde gerne mal zurückkommen auf, was ich jetzt eben so angedeutet habe. Gibt es einen Song, der dir, also jetzt vielleicht nicht in Momenten, wenn es dir richtig schlecht geht oder so, aber der, den du immer wieder hervorholst, weil er dir wirklich emotional irgendwas gibt und dir schon lange was bedeutet?
Also jetzt von mir selber?
Nee, wie du, wenn es einer von dir selber ist, okay, aber
Ach
es
so,
gibt doch
ich
so
dachte,
Songs, die man so, wo man denkt, wenn ich
ja.
jetzt diesen Song raushole, dann passiert was mit mir.
Ey, cool, dass du sagst, weil ich habe echt gerade gedacht, so, oh fuck, jetzt von mir selber, gar keine Ahnung. So. Aber nee, also generell, ja, für verschiedene Momente. Also zum Beispiel liebe ich ja diesen Kate Nash-Song, He's the Nicest Thing, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es ist
Nee.
so ein ganz netter Trennungs-Song. Also der ist so nicht übertrieben, aber der bringt einfach dieses Gefühl auf den Punkt, wie es sich anfühlt, wenn man von jemandem nicht geliebt wird, den man liebt. Und das ist, ohne das irgendwie zu überdramatisieren und aber auch ohne, um das irgendwie zu ironisch rüberzubringen, sondern es ist einfach on point. Und das ist zum Beispiel so ein Song, wo ich sagen würde, wenn ich mich danach fühle, nach so Trennungsschmerzsachen und so, dann finde ich den Song übelst wohltuend, weil er dieses Gefühl gut einfängt, ohne mich in Richtungen zu schieben, die irgendwie depressiv sind oder so. Wenn es mir ehrlich gesagt nicht gut geht, so jetzt abgesehen von so Trennungssachen und ich wirklich so ein bisschen so dunkle Phasen habe, so, dann muss ich sagen, hilft mir, dann höre ich tatsächlich wenig Musik, weil ich das nicht, mir das nicht hilft in dem Moment. So, ich brauche dann eher sozusagen so Ruhe in meinem Kopf und ich habe das Gefühl, dass Musik eher Sachen, eher Impulse setzt und eher Sachen aufwirbelt, als dass ich wirklich die Zeit finde, aufzuräumen. So, deswegen habe ich das nicht so. Was ich da aber noch ganz kurz auch zu sagen muss, weil das ist ganz witzig, ich habe vorhin so einen Beitrag bei Arte gesehen, darüber, warum Menschen super gerne traurige Songs hören. Und das fand ich voll geil, weil tatsächlich diese traurigen Melodien dich empathisch eben in diesen Zustand versetzen, dass es dir gerade schlecht geht, obwohl es nicht der Fall ist. Und das schüttet wohl im Gehirn Dopamin aus und so ein Gemisch, was dafür sorgt, dass du dich getröstet fühlst. Und deswegen neigen Leute dazu, auch selbst wenn sie nicht traurig sind, gerne traurige Songs zu hören, weil es eben dieses Gemisch aus Dopamin und noch irgendwas irgendwie ausschüttet und du dich dann so geborgen fühlst. Und dass da eben auch so eine Gefahr drin liegt, dass man eben süchtig werden kann nach trauriger Musik, weil es eben diese Endorphine ausstößt, die man dann im Alltag irgendwie vermisst. Fand ich voll krass.
Ja, so ähnlich ist es auch. Ich habe jetzt gerade nochmal das Hörbuch gehört von Rutger Bregmann, Im Grunde gut, eine neue Geschichte der Menschheit. Und da geht es auch so in die Richtung, warum Menschen gerne negative News lesen. Weil man einfach so grundsätzlich so eine Problemlöseanlage hat und dadurch dann was Positives irgendwie aktiviert
Ach,
wird.
krass.
Das ist irgendwie ganz seltsam. Ich krieg's
Ey,
jetzt aber
Menschen
jetzt
sind
auch nicht
einfach
mehr.
so crazy. Ich finde es so abgefahren.
Ja, total, total. Auf jeden Fall. Also kann ich empfehlen, falls du dich dafür interessierst, so für so die Psychologie von Menschen und wie die in Massen reagieren und so, total interessant.
Ey, ich schreibe es mir auf jeden Fall mal auf.
Du hast jetzt gerade gesagt, Menschen sind crazy und auf deinem Artwork für deine Platte, das ist auch ziemlich krass und zeigt eigentlich einen Menschen, aber da, wo das Hirn ist, ist sowas wie ein drittes Auge, als ob das Hirn nochmal so den eigenen Film mitschneidet. Ist das richtig verstanden? Also
Boah, ey, das ist einfach eine Wahnsinnsinterpretation, übelst geil. Also
war
ich
nicht
habe es
so
mit
gemeint.
echt so ein bisschen so ähnlich, also nicht genau so mit diesem Film, aber das ist auf jeden Fall übelst geil. Also wenn du willst, können wir es auch so stehen lassen.
Cool,
Finde ich eine schöne Interpretation, ja.
dann lassen wir uns das erstmal das jetzt einfach so stehen. Wer hat denn das Artwork gemacht?
Ja, ich.
Du hast es selbst gemacht.
Ja, ich bin ja hauptberuflich Grafiker und
Ah,
Illustrator und
okay.
so auch und so.
Das hätte mich jetzt sehr gewundert. Und du machst auch deine Videos selbst.
Nee, nicht komplett. Also die Videos, die gerade zu dem Album jetzt, die hab ich rausgeben lassen. Also da habe ich mit Leuten zusammengearbeitet. Genau. Aber so alles, was so Grafik angeht und gerade wenn es so Animationen sind, wie zum Beispiel bei Gap Talk oder so, das mache ich dann
Ja,
selber.
das habe ich mir gedacht.
Aber genau, Pennywise und Cloud9 habe ich, das haben wir mit Leuten zusammen gedreht.
Ja, Gap Talk übrigens auch ein super geiler Song und auch so ein richtig
Hey,
krasser
danke.
Ohrwurm. Und genau im richtigen Moment cuttest du das Ganze, dass man eben nicht denkt so, dass es eben nicht zum tausendsten Mal die gleichen Inhalte sind. Was würdest du denn sagen? Ist Gap Talk, also ich würde Gap Talk zum Beispiel empfehlen, wenn man dich jetzt gar nicht kennt, dass man vielleicht mit Gap Talk einsteigt, weil man sich jetzt für dein Album interessiert, weil man denkt, der war ja eigentlich sehr sympathisch, der Fifi, ich war da mal rein. Würdest du mir recht
Hoffentlich.
geben oder würdest du
Ja.
einen anderen Song vorschlagen?
Nee, finde ich völlig passend eigentlich. Also ich glaube, es ist, deswegen ist es ja sozusagen ja auch der Titelsong vom Album irgendwie ein bisschen, weil es ja thematisch das ja auch so grob anschneidet, worum es gehen könnte. Also ich finde den eigentlich sehr passend, einfach so vom, da ist irgendwie alles drin.
Wie fasst du es zusammen, für jemanden, der keine Ahnung davon hat?
Also ich sag immer so neusigen Deutschrap-Kram, weil ich das irgendwie ganz charmant finde. Also wenn ich so, ich kann noch weiter ausholen, aber ich finde eigentlich belasse ich es immer dabei, bei dem Slogan.
Falls jetzt jemand Bock hat auf neusigen Deutschrap-Kram von Fifi, über den andere sagen, er wäre auch ein bisschen irgendwie sowas mit Emo-Rapper.
Es gibt auch Leute, die sagen, ich bin Backpacker, Backpack-Rap. Also Backpack-Rap. Das habe ich tatsächlich schon eher, also häufiger gehört.
Das gefällt mir gut. Backpack-Rap ist sehr gut, ist auch super leicht auszusprechen. Dann können die sich alle mal dein Album anhören. Gap heißt dein Album, es kommt am 19.8.
Am 26.8. tatsächlich.
Weil ich es mir falsch gemerkt habe oder weil es verschoben wurde?
Ersteres.
Okay.
Aber gut. Völlig okay. Es sind ja nur Daten, ne?
Eben. Ja. Vielen Dank für das Interview. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden.
Ey, ich fand's ein Hammer. Richtig cool.